So, warte. So, wir gehen diesen Satz mal zusammen durch und überlegen, an welcher Stelle du stoppen solltest. Womit fängt der Satz an?
Mein Vater sitzt im Kino.
Die ersten beiden Worte?
Mein Vater.
Ja, und mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Du kleine Missgeburt, was soll das denn heißen?
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Jetzt beginnt der komplexe Prozess, den man in Fachkreisen als Balbieren bezeichnet. Zuerst wird mit der Wulste die Fettbämme gepolstert. In einem nächsten Schritt kappt der alte Schwerelöter die konjugierte Wurst mit einem Fettrahmen aus der Tube. Mit dem hölzernen Bolzenbimber wird nun der Holm abgelachst und ausgeschmiert, fast so, als wäre der Knecht noch am Leben.
Ja, fast so, als wäre er noch am Leben.
Was zum Teufel war das?
Ich habe
mich
keine Ahnung.
An diese Rick and Morty-Episode erinnert, weißt du, wo der Glunsch gemumpft werden muss oder wie
ja,
das hieß.
Ja, mit dem, wie ist das Ding nochmal? Du hast das doch auch als Stofftier geschenkt bekommen.
Ja, ich habe das sogar noch. Ich habe es als Tasse.
Oder als Tasse?
Der Mumpin oder so. Ach, scheiße, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ist peinlich, aber ich weiß es nicht mehr.
Der
Glonschkin oder so, egal.
Ja,
sehr
egal.
Schönes Ding.
Ja.
Sehr schönes Ding.
Ja, das, was wir gerade gehört haben, war, glaube ich, ein Ausschnitt aus einer Dokumentation über ein altes Handwerk. In dem Video dazu sieht man, wie jemand einen Baumstamm irgendwie in Bretter zerlegt. Vielleicht ist das auch einfach gefaked und irgendein Quatsch drüber geredet. Ich weiß es nicht.
Was ist denn das genaue Handwerk?
Säge, also Holzsägearbeit, keine Ahnung.
Eine schöne Holzsägearbeit.
Vielleicht ist es auch von Anfang bis Ende einfach nur Quatsch.
Das klang ziemlich kreativ bescheuert. Also kann auch sein, dass es gar nicht existiert. Meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch erstmal. Reini, was ist denn los? Wo sind denn unsere Manieren geblieben? Was ist denn los mit dir?
Ich bin müde. Es ist spät.
Ich bin müde. Es ist 21:30, Reini.
Ja.
Ich habe wegen dir gerade, nur weil ich jetzt mal wieder den Podcast vergessen habe letztens.
Ja, genau, weil du letzten Dienstag, wo wir, das Geilste fand ich eigentlich an der ganzen Nummer noch, du hast Dienstag vergessen, dass wir aufnehmen, hast dich dann entschuldigt und sagtest dann zu mir irgendwann so, vielleicht sollten wir mal so einen Regeltermin einführen. Wir haben einen Regeltermin, das ist der Dienstag.
Ach so, ja, das war mir nicht bewusst. Muss ich meine Sekretärin wohl mit dem extra großen Plankbird verprügeln. Das, ja, natürlich, Reini, ist es der Dienstag, natürlich, mhm. Aber das ist, ja, ich gebe zu, ich hab's verkackt, aber Reini, Fehler sind menschlich und sie passieren, man kann es nicht ändern, verstehst du? Und außerdem, Reini,
es
ist ja nicht so. Fick dich. Ist ja.
Ja
nicht so, dass ich dich aus einem spannenden Leben raushole. Es ist ja eigentlich, für dich ist es ja Wochenhighlight, mit mir zu reden. Dann gehst du wieder zurück in die Ecke und lutscht an der Stange Mortadella oder was immer du auch machst. Wir wissen es ja
die
nicht.
Die hat immer einen Geschmack. So.
Reini Bär, dann erstmal Grüßli, Müsli. Ich musste gerade mein Tagewerk unterbrechen. Ich habe gerade so schön Alan Wake 2 gespielt. Und dann
auf
kommst du hier in die Ecke und nervst mich.
Ist das ein Exklusiv?
Auf der Xbox Series X. Nee, es gibt's auf allen Konsolen. Das war kein Exklusiv. Es gibt ja in letzter Zeit wieder viel Exklusiv. Das ist in dem Fall, gibt's das überall. Sehr empfehlenswertes Spiel, sehr großen Spaß. Wer den ersten Teil gespielt hat, der noch etwas linearer war, wird man, glaube ich, nicht enttäuscht, hat man Freude dran. Was man allerdings sagen muss, es gibt direkt im zweiten Level eine geradezu unerträgliche Subway-Sequenz, also wo man in einer U-Bahn spielt, die wirklich absolut fürchterlich ist. Also wo man sich wirklich fragt, was zum Fickteufel haben sie sich denn dabei gedacht?
Willst du einmal kurz
unglaublich
sagen,
unübersichtlich,
worum es grob in dem Spiel geht? Weil, also ich weiß, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich weiß nur, dass es ein riesiger Erfolg war und irgendwie so Horror-Adventure irgendwas.
Also es ist von den Max Payne-Machern, Remedy, die ja so für so eine Vermischung zwischen Serie und oder filmischen Medium und Videospiel stehen.
Mhm.
Die haben viele Videospiele gemacht, die entweder sehr Videofilm-esk sind, also zum Beispiel Max Payne ist ja ganz klar ans Actionkino angelehnt, oder Sachen wie Quantum Break, die dann wirklich das miteinander vermischen, wo du teilweise eine halbe Stunde Serie guckst, dann wieder spielst, dann wieder Serie guckst. Hier haben sie es endlich geschafft, das gut zu tarieren, weil es gibt echt Spielsequenzen, also echt Filmsequenzen, die ins Spiel eingewoben sind. Die Grafik ist aber so gut und so fotorealistisch, dass es eigentlich überhaupt nicht irritiert. Es ist eines der bestaussehendsten Spiele, die ich je gespielt habe, um es oberflächlich zu erklären, es geht um eine Ermittlerin, die einen Ort besucht namens Bright Falls, in dem vor 13 Jahren ein Autor namens Alan Wake verschwunden ist. Und am Anfang taucht eine Leiche aus dem See auf, die seltsamerweise auch seit vielen Jahren verschwunden war und plötzlich wieder zum Leben erweckt wird. Und über diese Zombie-Leiche, die von einem Kult wieder erweckt wurde, das ist jetzt, sagen wir mal, so die erste Viertelstunde, führt es dazu, dass auf einmal Alan Wake wieder auftaucht, der 13 Jahre verschwunden war. Und dieses Spiel ist sehr gut, aber auch geradezu unerträglich Meta. Also es geht darum, dass Alan Wake, ich kann es jetzt auch noch nicht sagen, nach 8 Stunden Spiel, aber grundsätzlich geht es darum, dass man, ja, wie erkläre ich das? Dass man sein, also dass Alan Wake die Story schreibt, während sie stattfindet und man sie also verändern kann, während sie geschrieben wird.
Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor.
Ja, das ist, glaube ich, kein völlig neues Topos, aber es ist trotzdem echt gut. Also es ist wirklich gut erzählt, es macht Spaß, es ist exzellent, die Grafik ist exzellent, es ist halt schon für den absoluten Videospiel-Dovi, der bei Doom Eternal, sagen wir mal, geistig überfordert ist, ist es nicht geeignet. Aber dafür ist es, glaube ich, auch nicht gedacht.
Muss man den ersten Teil gespielt haben, um den zweiten zu verstehen? Oder,
nee, muss man aus meiner Sicht nicht, nee.
Okay, also der steht auch komplett für sich allein, wenn man will, und funktioniert trotzdem.
Funktioniert trotzdem. Also würde ich jetzt behaupten, dass der funktioniert, ja. Hm. Und sehr empfehlenswertes Spiel. Macht einfach Bock. Also gibt's gar nicht viel zu sagen. Eine lange Spielzeit, hat wirklich irgendwie 30 Stunden, erzählt eine sehr komplexe Geschichte, Grafik ist sehr gut. Es hat eine ungewöhnliche Geschwindigkeit oder eine, nennen wir es mal, geringe Geschwindigkeit zu vielen Teilen. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und bisher kann ich nichts Negatives darüber berichten.
Vielleicht gucke ich doch mal rein. Ich habe in den letzten Tagen
Spider-Man gespielt. Viele zu Hause freuen sich, dass du endlich zugegriffen hast, Reini.
Ja,
danke.
Endlich, ne? Spider-Man. Nein, habe ich nicht. Ich habe, nachdem dieser ganze Trailer-Hype um GTA 6 durchs Netz gegeistert ist, habe ich mal mein GTA 5, das ich seit Ewigkeiten nicht mehr angepackt habe, mal angeworfen. Und mir ist das passiert, was mir bei GTA halt leider irgendwann immer passiert. Eine Zeit lang spiele ich.
Du hast komplett die Übersicht verloren.
Ja, aber nee, eine Zeit lang spiele ich es ernsthaft und verfolge die Mission und so. Und irgendwann, und ich glaube, es geht jedem so, gehe ich einfach nur hin, stapel möglichst viele Autos, jag sie in die Luft und baller die ganzen Polizisten ab.
Diese Bastarde müssen sterben. Ja, ein bisschen so ist es. Ne? Also man irgendwann verfällt man in so einen Rage-Quit-Mode. Ja. Bis auf den 5. habe ich alle GTAs durchgespielt. Der 5. hat mich überfordert, positiv überfordert.
Weil
also
zu viel
tolles
war,
Spiel.
Oder?
Zu viel, ja. Also ich hatte immer das Gefühl, ich verpasse gerade was. Die ganze Zeit. Weil das Spiel ja so vollgestopft ist. Da ist Autorennen, da ist dies, da ist das.
Ja, das stimmt.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich könnte hier noch was erleben, ich könnte da noch was erleben. Und das hat's mir eher verdorben. Und dann wollte ich es vor kurzem nochmal auf der PS5 anwerfen, musste feststellen, dass mein Safe weg ist. Und ich weiß nicht, wo er hin ist. Und ich werde ihn auch nicht mehr suchen.
Ja, also und nochmal von vorne anfangen tut man dann auch nicht.
Nee. Also wirklich in dem Fall, also bei der Größe fange ich es nicht nochmal an. Ich hatte es ja schon auf der PS3 gespielt, dann nochmal auf dem PC und dann auf der PS5 nochmal. Also irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man auch denkt, okay, ich hab's jetzt wirklich oft genug gespielt.
Man könnte auch fast von einer Frechheit sprechen, dass die das so lange, so oft immer wieder neu rausgebracht haben für jede Konsolengeneration.
Soweit ich weiß, ist es das Spiel, vielleicht irre ich mich auch, aber es wird ziemlich nah dran sein, das Spiel, das auf den meisten dann aufeinanderfolgenden Konsolengenerationen erschienen ist. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, die haben das Ding vor 10 Jahren mittlerweile auf der PS3 rausgebracht. Und es vor einem Jahr oder so noch auf PS5 released. Also das ist schon wirklich, das hat schon so manche Runde gedreht. Ja. Also und es ist ja auch,
aber auch immer
ist ja
erweitert,
ein großartiges Spiel. Ja, und sie haben immer mehr reingepackt. Ist ein großartiges Spiel, also nicht falsch verstehen. Lohnt sich das zu spielen. Aber es ist überladen, ne, aus meiner Sicht, wie alle GTAs. Und irgendwie, weiß ich nicht, mich überfordert das dann eher, als dass es mir Spaß macht.
Ja, das ist dieses Geller, aber da haben wir auch schon mal bei anderen Spielen drüber geredet, dieses generelle Open-World-Problem. Es ist einfach zu viel von allem irgendwie.
Viele Leute mögen dann das ja gerne.
Ja, ja, ich nicht. Ich bin Team Schlauchlevel.
Team Schlauchlevel, das ist eigentlich, klingt ehrlich gesagt auch wie ein ganz mieser Porno.
Das klingt irgendwie ehrlich gesagt wie so ein Swingerclub oder so. wo wir gerade bei Frechheit sind, ich hatte diese Woche ein, ich nenne es mal ärgerliches Erlebnis mit einem Lieferdienst. Ist ja auch so ein, ist ja so ein Dauerbrenner-Thema, über das
klingt
man
jetzt
sich auch
nach
mal
so einer Ötze, nach so einem Ötze-Thema, ehrlich gesagt. Weißt du, das ist ein normales.
Meinst du nur, weil der ausrastet und den sich in der Post fast verhaften lässt oder so?
Ja, genau das, genau sowas. Du hast es gehört.
Ja, ich hab's gehört. Fand's irgendwie witzig.
Ja, man muss ihn immer wieder davon abhalten, irgendwie mit dem Gesetz so stark in Konflikt zu kommen, für die neue Folge Bratwurst und Baklava noch nicht gehört haben. Ötze ist rückfällig geworden. Er hat fast wieder eine Schlägerei angezettelt.
Hallo,
ich besuche ihn dann bald im Knast.
Dafür hast du hier Pakete durch Läden geworfen und so. Aber
egal.
Ich
will überhaupt nicht darüber sprechen. Das war ein
anderer Podcast, darüber reden wir nicht. Nee, ich hatte ein anderes Erlebnis in der, nennen wir es Servicewüste Deutschland. Ich meine, kurz vor Weihnachten sich über Lieferfirmen zu beschweren, ich glaube, mehr Dekadenz geht kaum. So, diese scheiß Lieferfirmen. Nee, ich habe einen Schrank bestellt bei IKEA. Und zwar einen in der Größe, den man, hätte man sich irgendwie einen Sprinter genommen, auch noch selber hätte abholen können. Aber nein, ich habe gedacht, komm, den Stress gibst du dir nicht, lässt du das mal liefern. Lieferung, Spedition kostet bei IKEA, ich glaube, so um die 90 Euro. Da, und wenn du irgendwie einen größeren Schrank und noch ein paar Sachen drumherum bestellst, dann finde ich, lohnt sich das schon. Wahrscheinlich würde ich es irgendwie für 30 Euro weniger haben, wenn ich mich selber bemühen würde, mir ein Auto zu besorgen und so weiter.
Ja,
aber
ist ja gut, ist ja gut.
Lässt halt
alle
liefern.
Sind bei
so.
Dir. Ja, natürlich.
So, dann bekommst du von der Spedition irgendwann eine Mail mit dem Lieferfenster. Ne? Also du suchst dir erstmal einen Liefertag aus,
das
an dem du das geliefert haben möchtest. Da habe ich natürlich gesagt, gut, Samstag bin ich den ganzen Tag zu Hause, da diese Lieferfenster ja auch immer so terminiert sind, dass es von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr abends läuft, so in etwa, habe ich gedacht, komm, Samstag ist gut, Samstag passt, da bin ich zu Hause.
So. Ich weiß es nicht mehr, war das bei IKEA so, dass wenn man draufzahlt, das Lieferfenster enger wird? Irgendwo
nee,
war ich letztens,
nicht.
Wo das Lieferfenster enger wurde, wenn man draufzahlt.
Ja, weil
dann habe ich
so
natürlich
Express
deutsch, wie ich bin, gedacht, auf gar keinen Fall mache ich das.
Ich warte den ganzen Tag zu Hause.
Genau, ich warte wie ein Arschloch den ganzen Tag zu Hause.
Ja, naja, ich habe mir auf jeden Fall extra den Samstag ausgesucht, weil ich gesagt habe, okay, da passt das, da habe ich keinen anderen Termin, bin ich zu Hause. Dann habe ich irgendwie morgens nochmal eine Mail bekommen mit, das Lieferfenster wurde weiter eingegrenzt, weil die wissen, wann sie wo sind. Und dann war das Lieferfenster irgendwie von, nur noch in Anführungszeichen, von 15 bis 20 Uhr oder so. Ne?
Super Lieferfenster.
20 nach 3, also 20 Minuten nach Beginn des Lieferfensters, klingelt mein Telefon und ich dachte mir, das ist jetzt die Spedition, die sagt mir, sie ist eine halbe Stunde da. War fast richtig. Es war die Spedition, die mir halbwegs verständlich versucht hat zu sagen, wir kommen nicht mehr. Und nicht, wir kommen später oder so, sondern wir kommen nicht mehr.
Da hab ich auch gefragt, gar nicht mehr.
Nee, gar nicht mehr. Also wie, ihr kommt nicht, ne? Ja, passt zeitlich nicht mehr. So, wir haben eine Viertelstunde nach Beginn des Lieferfensters. Bis 21 Uhr ist noch verdammt lang hin.
Also, aber ja. Wir wissen jetzt schon, dass wir keinen
ja,
Bock
genau.
haben.
Ja, genau. Nee, die haben dann gesagt, nö, wir kommen heute nicht mehr. Ich
habe
gesagt,
ich
ja,
habe heute Abend Fußpflege.
Also ja, ne, ich will das den Leuten von der Spedition gar nicht, also den Lieferfahrern gar nicht vorwerfen, nur so, die haben einen harten Job und so weiter, aber wenn ich etwas bestelle, es von einer Spedition liefern lasse, dann erwarte ich doch zumindest, also, dass der Tag stimmt, an dem es geliefert wird. Ich meine, ich konnte jetzt, also ne, mir wurde dann gesagt, so ja, sie werden angerufen, bekommen Ersatzliefertermin. Da habe ich mir gedacht, so ja, okay, dann warte ich mal auf den Anruf. Ne? Ein Tag später oder beziehungsweise zwei Tage später, weil er war ja dann Sonntag, habe ich einen Anruf bekommen, so ja, die erste Lieferung bei Ihnen hat ja nicht geklappt. Ich so, ja, richtig, weil sie nicht gekommen sind. Wir könnten ihnen als Ersatz den Mittwoch anbieten, um 10 morgens.
War auch so eine Entschuldigung dabei?
Nee,
oder
gar nichts. Nein, gar nichts. Und ich konnte dann glücklicher sein, also, ne, weil ich halt relativ frei bin, meine Termine zu gestalten, wo ich was hinlegen will, konnte ich dann sagen,
schön,
so ja.
Schön, wie du komplett arbeitslos umschreibst, gefällt mir gut, bitte weiter mal.
So ein Arsch. kann ich dann sagen, ja komm, Mittwoch 10 Uhr morgens geht, ne? Und dann kam die Lieferung auch irgendwann um 11 oder 12 oder so. Aber ich habe mich ganz ehrlich gefragt, wie ist das, also wie zur Hölle stellen sich die Menschen das vor, wenn man einen normalen 9-to-5-Job nachgeht?
Na gut, die wissen halt, dass du ein dreckiger Penner bist. Vielleicht haben die dich gegoogelt.
Nee, aber das hast du ja häufig so, ne? Also ich kenne das auch ja, von...
Ja. Also, Ned Cologne, ach alles, nee, der Metzger, der kennt ja alles. Der Metzger ist ein komisches Beispiel. Metzger stimmt nicht, aber bei allen anderen. Ich bei allen anderen, ja, Behörden auch. Zum Beispiel das Bürgeramt Köln hat fantastisch, musste ich meinen Reisepass abholen. 23, also sie haben auf von, ich glaube, 9 Uhr bis 12 Uhr täglich oder so. Und ich kam, also es war Weihnachtsmarkt, ich brauchte von meiner Wohnung, wo es sonst so 10 Minuten sind, ungefähr 45 Minuten, kam um 11.59 Uhr an, hab die sympathischen Security-Habibis, die da den Eingang verwalten, die sonst wahrscheinlich irgendwo einen Club verwalten würden, habe ich bekniet, dass ich bitte noch rein darf, und 5 Sekunden hinter mir kam einer, der hat schon keine Chance mehr gehabt, da war schon vorbei.
Ja.
Und dann kam halt eine Frau vor mir, die sagte, ja, sie hätte schon mal in der Schlange gestanden und die hätten von dem Team selber Mist gebaut. Also sie hätten selber aus Versehen etwas, was sie brauchte, nicht zur Verfügung gestellt und sie hätte es jetzt besorgt und so, aber sie musste sich trotzdem nochmal hinten anstellen. Die war richtig sickig. Die war nicht gut drauf dann. Das hat ihr nicht gut gefallen. Verstehe ich aber auch. Ich kann das nachvollziehen.
Also ja, ich verstehe, also ich kann aber beide Seiten verstehen. Ich verstehe auch, wenn du in irgendeinem Dienstleistungsbereich bist und ich bezeichne ein Amt jetzt mal im weitesten Sinne als Dienstleistungsbereich, dass du irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt auch einfach die Tür zumachst. Ne? Das ist
ja, aber in Deutschland wird die Tür, also bei H&M schließt die Tür 15 Minuten, bevor H&M schließt. Das finde ich immer wieder erstaunlich. 15 Minuten,
ja, die bevor müssen den Laden H&M ja auch noch
zu ist. Ja, die genau. Müssen den Laden ja noch leer machen. Die den Laden betreibt, muss den Laden noch leer machen. Ich war letztens bei, wie heißt das? Ist so ein absolut ätzender Yuppie-Laden. Nicht Yuppie, sondern so. Die jungen Leute raufen ja alle rum wie so Obdachlose aus der Chicagoer U-Bahn. Wie hieß das nochmal? Appendix und Achimpupu oder so. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Auf der Ehrenstraße. Avengers und Klalala. Ich weiß es nicht. Ist so ein Doppelname. Irgend so eine Scheiße. Und, weißt du, da kaufst du nur so, die haben nur so Scheiße. Die haben so lilafarbene, zerrissene Oberteile für Mädchen, die Roxanne heißen, Lockenfrisuren tragen, Nasenringe und Akne haben. Und davon träumen, einen veganen Bagelladen zu betreiben. Ich weiß nicht, warum ich da drin war. 25 Minuten, bevor der Laden zumachte. Ja, wir machen jetzt gleich zu, bitte nicht mehr die Umkleiden benutzen. Ich sag 25 Minuten. Glaubt ihr, ich muss mir die Hosen mit der Kneifzange ausziehen oder was? Brauche ich hier einen Pfleger, der mir hilft, die Buchse auszuziehen? Ich brauche eine Minute. Ja, die sind leider jetzt umziehen. Die sind zu. Boah, bin ich sauer geworden. Ja, bei sowas kann ich richtig sauer werden. Echt? Richtig sauer. Ja, macht mich richtig wütend.
Hatten wir nicht auch die Diskussion mal zum Thema Bus und Straßenbahn? Tür zu ist zu?
Es muss sehr lange her sein, aber das kann gut sein, dass wir die mal hatten.
Weil da bin ich klarer Verfechter von Tür zu ist ja, zu.
Du bist, weil du ein Bastard bist.
Nein, weil ich sag mal so, ich bin jemand, der Termine wahrnimmt.
Der Termin. Oh Gott. Also, Tür zu ist zu, ja, alles schön und gut, aber das ist schon ein ziemlicher Hurensohn-Move. Das muss man mal sagen. Das ist schon, ist schon uncool.
Ja, also ich kann die Idee verstehen, aber wo ziehst du denn dann die Grenze? Auch so mit Ladenschließung, ne? Wann würdest du denn dann sagen, ach komm, jetzt kannst du aber wirklich zumachen? Weil du hast immer irgendjemanden, da kommt, ach komm, nur kurz, ist doch nur der eine und so. Und du weißt, es ist nie nur der eine. Es sind immer dann 20, 30 Leute, die noch kommen.
Ja, das ist schon wahr. Aber das, was dir da passiert ist, war natürlich eine Geschichte ohne einen. Also ich hatte jetzt ein bisschen mehr Payoff gerechnet. Ich habe mir schon gehofft, da kommt jetzt ein bisschen mehr.
Nee, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du mal ähnliche...
nicht gekommen sind.
Nee, ich wollte eigentlich nur... Ja, sie sind gekommen, aber zwei der Pakete waren beschädigt. Also die sahen so aus, als ob sie irgendwie einen halben Tag im Regen gestanden hätten. Und von dem Schrank eine Seite hat eine richtig schöne dicke Macke auf der Tür.
Das, okay, also können sie jetzt nochmal kommen, richtig?
Ja, mal gucken. Also IKEA anschreiben und gucken, Ersatzlieferung oder was auch immer. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das, also was mich mehr ärgert, ist eigentlich die Zeit. Die Zeit und der Aufwand, sich damit rumzuschlagen. Man ist ja irgendwann mal an so einem Punkt, wo man sich mehr darüber ärgert, die Zeit, die man dafür aufbringen muss, als irgendwie das Geld oder die Schramme oder sonst was. Hast du sowas nicht?
Kann ich. Doch. Ja, also ich hasse das auch, auf sowas zu warten. Ich habe mit der Lufthansa gerade so ein Ding. Ich rufe
den Lufthansa, der feine Härte, der Lufthansa. Was hast du gemacht? Hast du dir einen Elefanten irgendwie aus Afrika bestellt, weil du einen langen Rüssel haben wolltest oder was?
Mit einem langen Rüssel telefoniere ich ja jede Woche. Also, hört so.
Lang und
dick. Ja, es ging um Sitzplätze. Ich fliege bald und Sitzplätze. Es ging einfach nur um Sitzplätze, okay? Ich fliege hin mit der Lufthansa, ich fliege zurück mit der Condor. Condor angerufen, super nett, alles kein Problem. Ja klar, hier sind ihre Sitzplätze. Ihr Ticket ist zwar noch nicht erstellt, aber wir können ihnen ein sogenanntes, keine Ahnung wie das hieß, so eine Art Übergangsticket erstellen. Also, dass wenn ihr Ticket erstellt wird, wird dieser Sitzplatz automatisch für sie reserviert.
Eine Reservierung quasi.
Genau. Eine Reservierung einer Reservierung. Okay, ist jetzt ein bisschen Meta, ja, aber ja, ist halt so. Ja. Ja, nicht so. Super, hier 200 Euro für zwei Sitzplätze, ihr Wichser, weil früher gab es das umsonst, aber nimm. Weil ich kann nicht auf normalen Sitz, ich kann das einfach nicht rein. Ich bin 2 Meter groß, ich kann im normalen Flieger, kann ich nicht sitzen.
Hast du dann diese Notausgangssitze oder?
Genau, die Notausgangs. Oder halt, es gibt ja auch XL-Seats, aber eins von beiden. Mittlerweile lassen die sich das ja fürstlich bezahlen. 100 Tacken pro Flug, pro Person. Gut, gemacht, alles tiki-taki. Lufthansa. Ja, auch genauso das gleiche. Tiki-Taki, alles super. 2 Tage später Mitteilung bekommen. Ja, wurde zurückgewiesen. Ich soll da anrufen. 1/2 Stunde Warteschleife. Ja, können Sie auch nicht sagen, warum? Ach so, ja, die Tickets sind ja nicht erstellt. Ich sage, naja, das war ja klar. Ich fliege ja erst in 4 Wochen und so. Ah ja, natürlich. Ja, dann können Sie mir kein Ticket geben. Erst wenn die Tickets erstellt werden, die werden ja erst 2 Tage vor Flug erstellt. Ich sage, ja, aber wie viele Plätze sind da noch frei in dem ganzen Flieger mit XL? 2. Ich sag ja,
die hätte ich jetzt
schon gern. Also ich würde jetzt ungern 3,5 Wochen darauf warten. Ja, es geht leider nicht. Ich aufgelegt, nochmal angerufen. Gewartet, nochmal. Ja, geht leider nicht. Nochmal aufgelegt, nochmal gewartet. Ja, das geht natürlich. Ist kein Problem. Ich erstelle Ihnen so einen Shuttle-Tee. Du musst einfach nur oft genug anrufen, bis du irgendeinen dran hast, der nicht dämlich ist.
Ja,
das ist das Geheimnis jeder Hotline der Welt. Einfach so lange anrufen, bis du irgendwann jemanden hast, der diesen Job nicht macht, um dort einen Sitzplatz zu haben oder mal in einem warmen Raum zu sein.
Viel Glück bei der Telekom.
Aber jetzt, kleine Auflösung, 2 Tage später E-Mail von der Lufthansa bekommen, Ticket wurde zurückgewiesen. Ich soll mich nochmal melden. Mittlerweile habe ich 17 Mal denen telefoniert. Ich will einfach nur 2 Sitzplätze haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich will einfach nur diese beiden Sitzplätze, aber ich weiß auch nicht.
Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Und am Ende werde ich eh wieder ganz hinten im Flugzeug sitzen, neben einem Mann, der spuckenden Auswurf hat.
Du isst gerade, oder?
Nein, erzähl du mal was, ich habe gerade mir ein Gummibärchen im Mund getan, wusste nicht, dass er so groß ist. Und sonst, Reini?
Ja. Ich hasse dich, Mann. So abgrundtief. Ansonsten, ja, was sonst? Ich habe mir heute ein Büro angeguckt, weil ich mir vorgenommen habe, also das neue, es steht ja das neue Jahr vor der Tür. Und ich habe mir ernsthaft vorgenommen, mein Privatleben und meinen Job ein bisschen mehr zu trennen. Und jetzt sagst du, du hast keinen Job. Ja, ja. Ne? aber mal ernsthaft. Also,
genau das hätte ich gesagt, ja.
Wie machst du das denn bei dir? Gibt es eine Trennung bei dir zwischen deinem Job und deinem Privatleben?
Aber was willst du denn in dem Büro machen, Reini?
Also, zum Beispiel diese Podcasts aufnehmen. Ich will das nicht mehr zu Hause machen.
Reini, du hast doch ein eigenes Büro in deiner Riesenbude.
Ich habe erstens keine Riesenbude. Zweitens ist das ein, ich könnte da ein Arbeitszimmer rausmachen, aber ich habe hier auch meinen Rechner zum Zocken und so weiter stehen. Ich möchte einfach nur meine Arbeit, also ich merke, dass mir das mental nicht gut tut, wenn...
Arbeit und Struktur brauchst du. Du brauchst Arbeit, die ja, Arbeit, das Büro muss abgeschlossen werden.
Nee, also nicht abgeschlossen werden, aber ich möchte eine Trennung haben, also eine deutlichere Trennung, dass ich sagen kann, so, ich mache jetzt die Tür zu und oder ich lasse das jetzt hinter mir und denke da nicht mehr weiter drüber nach, weil ich denke, also bei mir ist, also du wirst das schwer nachvollziehen können, weil das für dich genauso ist und für dich wahrscheinlich komplett normal ist, aber ich habe immer Arbeit im Kopf, immer. Also ich kriege es intern, also innerlich nicht hin, mal ordentlich abzuschalten. Und das tut mir auf Dauer nicht gut. Also ich merke, dass mich das belastet und deshalb habe ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen und kümmere mich auch gerade darum, tatsächlich privat und Job ein bisschen zu trennen. Also jetzt nicht, ne, also ich werde jetzt, also ne, das hier, klar ist das Job, das Podcast aufnehmen, aber wir sind ja auch befreundet, ne? Das lässt sich halt nicht trennen, natürlich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel mir allein mal angucke, was ich so an E-Mails den Tag über schreibe, wenn ich Rechnungen bezahle, wenn ich irgendwie mit Steuerberatern rede, wenn ich mit irgendwie mit anderen Leuten noch rede, habe ich da lange, lange Zeit nicht getrennt. Ich habe viel mit meiner privaten E-Mail-Adresse und so weiter gemacht und das versuche ich fürs nächste Jahr tatsächlich mal zu trennen, um irgendwie den Laptop zuzuklappen und zu sagen, so, jetzt ist Feierabend, heute ist Arbeit vorbei.
Finde ich okay. Und ein nachvollziehbarer Schritt kommt ja auch aus der Psychologie, ne? Arbeit und so trennen vom Privatleben, damit man damit mehr Abstand zu haben kann, dass man mehr Struktur in den Alltag kriegt. Mhm. Das ist besonders, wenn man dazu tendiert, so wie du, so im Gedankenkarussell rumzueiern, dass einen das da rausholt. Verstehe ich. Ich würde bei mir nur befürchten, weil ich hatte auch mal vor vielen Jahren überlegt, dass ich meine Bücher noch geschrieben habe, ob ich mir ein Büro miete, dass ich da einfach nie reingehen werde. Ich werde da einfach nicht hingehen. Ich werde diesen Raum mieten für 700 Euro im Monat, dann werde ich da nie hingehen. Einfach ja, nie.
Das, ich kenne mich. Das kann mir auch passieren, aber ich würde es zumindest mal ausprobieren. Wie machst du das denn? Also trennst du Job und Privatleben? Klar, tust du ein Stück weit zumindest, ne? Also weil.
Aber nicht räumlich, ne? Und mein Job ist immer und mein Privatleben auch. Also das ist, bringt genau. Eine Menge Probleme mit sich. Immer und immer wieder.
Ja. Und das,
weil das natürlich für die Umwelt schwer nachvollziehbar ist. Also ich war jetzt 3 Tage unterwegs privat, also mal so einen Mini-Urlaub gemacht, sehr schön. Aber es schellte jeden Tag ungefähr 15 Mal mein Telefon, mindestens.
Das geht dir nicht, also das nervt dich nicht? Oder also
doch, geht mir hart auf die Klötze, aber ich verdiene ja auch sehr viel mehr als die meisten Menschen und denke dann, das ist halt die Pille, die du schlucken musst.
Ja.
Also das ist Teil, weißt du, wenn du eine fette Fabrik laufen hast oder so, dann rufen sie dich halt auch eher an, als wenn du da am Band stehst. Und klar. In dem Fall bin die Fabrik ich selbst. Das ist leider irgendwie so. So fühlt sich das zumindest an. Das soll jetzt nicht hochtrabend klingen, aber ein bisschen so ist es.
Klar, wenn du damit gut klarkommst, ist das ja auch vollkommen okay und so weiter. Nur, also ich merke bei mir, dass ich das auf Dauer, glaube ich, nicht pack. Also, dass mir das auf Dauer zu viel ist. Also zu viel wird. Weil bei mir ist es so, dass meine Arbeit und mein Privatleben oder generell, Privatleben klingt so, als ob ich irgendwie, was weiß ich, eine heimliche Geliebte hätte, die ich organisieren muss und sonst was. Aber für mich war das schon seit dem Studium so. Ich habe immer irgendwie selbstständig gearbeitet und es war immer alles gleichzeitig, immer Privatleben und Arbeit und so weiter. Aber ich Also ich brauche da, oder ich versuche da mal mehr Struktur reinzubringen, weil ich glaube, dass das gut ist.
Wie weit ist dieses, was du dir angeschaut hast, weg?
Das, was ich mir jetzt angeguckt habe, wäre so zu Fuß 10 Minuten. Das ist relativ also ist, nah.
Ja, zu Fuß, ja, ist, man nennt das in der Basti-Psychologie, weil diesen Begriff, also das existiert nicht, was ich jetzt erzähle, die Fitnessstudio-Distanz. Die Distanz, die du zum Fitnessstudio aufnehmen kannst, so dass du weiterhin hingehst. Weißt du, die ist sehr unterschiedlich von Person zu Person. Ich kenne manche Leute, die fahren 45 Minuten zu einem bestimmten Fitnessstudio in der Stadt,
ja,
weil sie so orientiert daran sind, dass sie zum Beispiel sagen, ich brauche dieses Studio. Das ist so, wie ich das mag. Da kann ich so trainieren, wie ich will. Bei mir ist die Fitnessstudio-Distanz ungefähr 200 Meter. Wenn es weiter als 200 Meter weit weg ist, gehe ich nicht hin.
Also 200 Meter Radius um deinen Kühlschrank.
Theoretisch. Zwar, klingt sehr erbärmlich, aber ist wirklich
nee,
wahr.
Nee, ich kann das nachvollziehen. Das ist, das gibt es in der Psychologie ja tatsächlich auch reichlich untersucht. Es sind so kleine Hürden, ne, die einen manchmal davon abhalten, Sachen zu tun. Und das können manchmal sehr, sehr kleine Hürden nur sein, die trotzdem eine massive Auswirkung haben. Sowas wie, was weiß ich, wenn dein Fahrrad im Keller steht und du es jedes Mal, auch wenn es nicht viel ist, eine kleine Treppe hochtragen muss, wirst du es deutlich weniger benutzen,
gutes
als,
Beispiel,
als ja, wenn es in deiner Garage steht, wo du nur das Tor aufmachen musst und direkt rausfährst. Ja, also macht einen riesigen Unterschied, obwohl es nur eine Kleinigkeit ist. Und so kann ich mir das auch beim Fitnessstudio vorstellen. Ne? Also ob du jetzt irgendwie, was weiß ich, deine Sportklamotten direkt anhast, die 200 Meter dahin läufst, da deinen Sport machst und dann nach Hause läufst und zu Hause duschen gehst und so. Oder ob du dich irgendwie eine halbe Stunde ins Auto setzen musst. Das ist ein riesiger Unterschied.
Glaube ich auch. Also das, deswegen bin ich auch, ich habe es nie wirklich umgesetzt. Und ich glaube ja auch, dass man daran dann am Ende auch wieder, dass man es dann auch wieder oft nicht macht. Aber zum Beispiel habe ich ja mein Rudergerät hier so, dass ich auch wirklich seit ein paar Jahren, also jetzt in letzter Zeit, als ich Corona hatte, zum Beispiel nicht mehr benutze, aber ich habe es letzten Sommer echt oft benutzt. Und das hat mir persönlich, weil es hier direkt ist und ich es direkt hier machen kann, macht es das einfacher. Fitnessstudio ist für mich eine Riesendistanz. Erstmal meine Sachen zusammenpacken. Okay, manche Leute sind organisiert, haben schon mal zwei gepackte Taschen, das ist klug.
Ja.
Dann dahin gehen, dann trainieren, dann, vielleicht ist es sehr voll. Dann
ja,
muss
du musst
ich warten
ja erstmal,
auf
du musst dich ja erstmal umziehen da und alles, ne?
Genau, du musst dich dort umziehen oder du gehst schon in deiner Kleidung hin, ziehst nur noch die Schuhe an, machst dein Training, manche duschen dort, finde ich ganz fürchterlich, also mag ich nicht, ich bin über den Punkt von Gruppenduschen irgendwie hinaus. Nicht, weil ich in irgendeiner Weise schüchtern bin oder so, aber ich mag es irgendwie nicht.
Ja, ist ja vollkommen
also
okay.
Kann jeder den grobadrigen Bestrafer sehen, Excalibur steht zur freien Verfügung, es stört mich nicht. Natürlich werden manche Leute neidisch, weinen in der Dusche, aber
du nennst Excalibur, weil es auch keiner hochziehen kann, ne?
Genau. Ja, Reini. Aber wenn ich es einmal reinstecke, kommt es auch nicht mehr raus. Verstehst ja, du das? Scheiße, du Arsch. Jedenfalls, da sind so viele Mini-Mikroschritte drin, dass es mich dann schon da abfuckt. Oder auch Riesenproblem für mich Vereine. Das geht allein schon durch meinen Job nicht. Kann ich halt nicht. Ich kann nicht im Volleyballverein sein, obwohl ich total gern Volleyball spiele. Aber
Volleyball?
Einmal die Woche. Ich habe Volleyball immer gemocht. Ich weiß nicht warum. Viele Leute hassen Volleyball, aber ich mag es.
Ich musste in der Schule super viel Volleyball spielen. Ich weiß nicht warum, aber wir haben irgendwie gefühlt jedes Jahr im Sportunterricht Volleyball gespielt. Und ich habe es gehasst. Badminton fand ich geil. Badminton habe ich gerne gespielt.
Haben wir nie gespielt. Kenne ich überhaupt nicht. Niemals. Volleyball war eine der Sachen, die ich konnte im Verhältnis zu anderen Dingen. So, das ist ja schon mal, das muss man bei mir einfach dann, weißt du?
Ja.
Man muss nehmen, was man kriegt
ja,
im
ja.
Fall. Also, ich kann kein Basketball zum Beispiel. Bin ich einfach scheiße drin, obwohl ich so riesengroß bin. Deswegen haben immer Leute gedacht, hier. Habe ich dir auch irgendwann mal erzählt, ich war noch mal im Dan Mooney Basketball Camp in Gelsenkirchen.
Meine Dan Eltern Mooney Basketball Camp? Das
Benny
klingt,
aus meiner Klasse.
Wie so ein Abnehmcamp für Speckies.
Genau so ist es. Ja, also Dan Mooney war irgendwann in den 80ern, 90ern mal so NBA-Spieler, sogar sogar, also NBA, aber nicht krass NBA Michael Jordan, aber eben NBA, so, weißt du? Und dann ist der, was weiß ich, ob der eine Deutsche geheiratet oder so, aus irgendeinem Grund hat er in Gelsenkirchen in der Stadtsporthalle ein Basketballcamp über 3 Tage veranstaltet. Und da ist dann auch der kleine Basti mit seinem Freund Benny hingefahren. Benny war immer der sportliche, gut aussehende, der immer alles konnte. Und ich war das Gegenteil. Und dann sind wir da hingefahren und haben 3 Tage mit den anderen trainiert und da waren wirklich richtige Krücken bei. Also da war wirklich ein Junge, der hatte so einen Klumpfuß und so ein Auge, so eine Augenklappe. Und wenn er die abgenommen hat, konntest du wahrscheinlich damit in den Tod schauen oder deine Karten lesen oder so, was weiß ich. Aber jedenfalls der Klumpige und ich. Und dann wurde am Ende das Team zusammengestellt in den Moni Basketballcamp. Und der Junge mit dem Klumpfuß, mit dem Auge, der wurde genommen, aber ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ein früher Versuch der Inklusion war. Ich glaube, ich war einfach beschissener als der. Obwohl der nun wirklich, der hat nicht 3D gesehen und der konnte kaum laufen. Trotzdem war ich beschissener als der. Und das hat mich auf alle Zeiten vom Basketballsport weggetrieben und keiner wird mich wieder reinkriegen. Volleyball zurück. Scheiße. Wenn der Klumpfuß-Junge das heute hört, ich hoffe, du bist NBA-Profi geworden, warst ein guter Bursche. Jedenfalls, Vereine sind auch ein Riesenproblem für mich, weil ich auch Vereinsstruktur, also ich dieses, du weißt ja, wie schwer es ist.
Ich finde Vereinsmeierei aber auch zum Kotzen.
Oh,
also
ganz schrecklich, und mich dann mit Torben darüber und dann abklatschen. Das ist der eine Grund, warum ich kein Volleyball spiele. Auch im Urlaub zwinge ich mich immer Volleyball zu spielen. Beim dritten Abklatschen mit Fremden, weißt du, wenn so eine Juliane heißt und macht sonst Urlaub auf Jüst, aber jetzt ist sie durch Zufall mal in Mallorca und dann klatscht sie bei jedem Ball ab. Oh, ich hasse solche Leute. Ich will nicht abklatschen, ich will es einfach nicht. Bitte lassen Sie das. Dann sage ich auch, ich möchte hier nicht abgeklatscht werden. Fassen Sie mich nicht an. Ja, ich bin Psychopath.
Ich will nur abgeklatscht werden, wenn ich dafür bezahle. Ins Gesicht.
Genau, das ist okay für mich.
Spielst du dann Beachvolleyball?
Ja, ich spiele Beachvolleyball. Aber natürlich in sehr engen Höschen.
Solange niemand versucht, dich ins Meer zurückzuziehen, ist alles gut. Oh,
wirklich, den Gag.
Ja, der den Gag, den, also den alten.
Schmecki Arschgesicht hat den Gag ausgepackt. Ja. Wie sieht's denn aus bei dir mit deinem großen Abnehmprogramm? Mietest du dir jetzt auch, stellst du dir ein Laufband in dein Ding? Oder?
Nee, ich hab noch keinen richtigen Grund abzunehmen, weil ich dich bisher jedes Mal geschlagen habe, wenn wir irgendeine sportliche Herausforderung hatten. Naja.
Wie wäre denn Überleben, Rainer? Würde das reichen als Grund oder ist das für dich nicht genug?
Also sag mal so, ich hatte mal wieder einen Arzttermin und darf jetzt Tabletten schlucken.
Was ist denn jetzt passiert? Oh, die Diabetes.
Ja, mein Blutzuckerwert ist immer noch nicht gut. Das ist nicht schön.
Na naja, gut,
die Zivilisationsgrad. Ich liegt daran, ich bin halt auch immer noch fett. Ne?
Viele zu Hause haben sich jetzt gewundert, woran könnte es liegen,
woran könnte das liegen? Werden,
ja, ja. Während dir gerade ein Stück Snickers aus dem Mund fällt. Ich bin auch immer noch fett. Aber du hast doch abgenommen, oder nicht?
Ja, hatte ich mal. Aber das ist ja, ne, du kennst das ja.
Das kenne ich eigentlich nicht so krass wie du. Also du bist ja nur wirklich Mr. Jojo. Jojo Rabbit nennen wir dich ja auch. Also bei dir ist ja wirklich teilweise so seltsam, du packst es so easy dann und auf einmal kackst du wieder ab.
Ja, das ist immer, wenn ich einen Grund habe, so wenn ein Feind, irgendjemand, den ich vernichten kann. Dann
ich bin gerne für immer dein Feind, ja. Rani. Das ist kein Problem. Wenn du mich brauchst, ich bin da. Also wirklich, ja, kein Problem.
Was ist mit diesem 21-Kilometer-Lauf, den wir irgendwann mal machen wollen, vor 2 Jahren?
Also ich habe im Moment Corona-Nachwirkungen.
Ja, ich habe Corona-Nachwirkungen.
Ja, ich habe Corona. Das ist nicht lustig. Das ist diese Schmerzen kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist wirklich nicht schön. Also aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also
ja, natürlich. Das ist wirklich nicht schön. Das verstehe ich sofort. Aber
es ist wirklich erheblich, wo du so denkst, krass.
Bei mir war es ja so, beim ersten Mal, also ich hatte 2-mal Corona. Beim ersten Mal hatte ich tatsächlich 2 Nächte Fieber und mir ging es nicht gut. Aber mir ging es relativ schnell wieder ganz gut. Also so, wenn ich überlege, von erste Symptome bis, ich bin mit dem Auto von Travemünde bis nach Ludwigshafen gefahren, am Stück waren, dazwischen lagen 3 Tage. Also nach 3 Tagen ging es mir wieder relativ gut. Beim zweiten Mal hatte ich eine Nacht Fieber und mir ging es halt eine Nacht und 2 Tage nicht ganz so gut und dann war es wieder okay. Also mein Körper scheint damit echt ganz gut zurecht zu kommen. Meine Frau dagegen, die hat es 2 Mal komplett aus dem Leben gehauen. Also jetzt beim 2. Mal nicht mehr ganz so hart, aber beim 1. Mal, die hat 2 Wochen flach gelegen und die Nachwirkungen haben sich über Wochen gezogen.
Das ist schon Ansage, ne?
Ja, ist krass. Also
bei mir ist es wie bei deiner Frau. Also mich hat es auch komplett verrissen. Wirklich nicht geil. Also kann man nicht anders sagen. Gar nicht geil. Ja. Ich habe wirklich massive Probleme gehabt dadurch. Ich habe Kurzatmigkeit.
Ist dieses Einzelkind-Immunsystem.
Ach, fick dich doch. Nein, also ich hatte ja schon mal Corona und da war es nicht so schlimm. Aber ich habe jetzt, nachdem ich eigentlich schon seit 2 Wochen aus der Nummer da raus bin, habe ich immer noch damit zu fighten. Immer noch.
Echt? Also so schnell aus der Puste und so? Oder?
Aus der Puste, super schnell, nicht so leistungsfähig, sehr häufig Kopfschmerzen. Ich habe das auch komplett unterschätzt. Aber ich habe da echt dran zu knabbern, so muss ich echt sagen.
Ja, also
Corona diesmal viel schlimmer als beim 1. Mal.
Also ich hatte, wie gesagt, bisher Glück. Also diesmal, als meine Frau krank war, habe ich mich nicht angesteckt. Ich hatte bisher Glück, aber ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis mehrere Leute, wo es dann wirklich auch häufig echt so war, entweder war es so wie eine etwas stärkere Erkältung oder so, oder wirklich so komplett umgehauen. Also wirklich komplett umgehauen. Ich habe in meinem erweiterten Bekanntenkreis auch Leute, die sich Monate danach nicht erholt haben davon. Also es ist wirklich,
krass,
wirklich,
ne?
Bitter.
Also ist schon... Schon,
ist was anderes als eine normale Erkältung, ja.
Definitiv. Also, finde ich, aber man rechnet nicht so richtig damit, dass es so was anderes ist, oder?
Nee, ist halt, wie gesagt, auch so hart unterschiedlich, ne, bei verschiedenen Leuten. Also, weiß nicht, wenn man irgendwie zu einer vulnerableren Gruppe gehört oder so, kann ich auch nur empfehlen.
Aber ich glaube, dass es gar nicht so sehr damit zu tun hat, oder? Also.
Ich glaube schon. Also doch, natürlich schon. Also wenn du Vorerkrankungen und so hast, das Risiko
ja,
halt
natürlich,
größer.
Aber ich kenne auch viele Leute, die es verrissen hat, die gar nichts haben vorher.
Ja, ja. Also wie gesagt, sich eine passende Impfung oder eine Auffrischungsimpfung zu holen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Gerade wenn jetzt irgendwie die Welle rumgeht und man weiß, dass man damit irgendwie mehr zu kämpfen hat. Aber viel mehr kannst du halt auch nicht machen, ne?
Nicht wirklich, ne? Ach, Reinibär, ich habe mir Blue Eyed Samurai angeguckt und ich habe mal Arcane angefangen.
Womit?
Von den Arcane heißt
das. Ah, das wurde mir auch ein paar Mal empfohlen, konnte ich mich nicht zu durchringen. Das ist doch hier, ist das League of Legends?
Was heißt nicht durchringen, du hast gar nicht geguckt, oder?
Nee, irgendwie habe ich nicht, konnte ich mich nicht dazu aufraffen, das mal anzuwerfen.
Dann mach's mal. Also, ist gut? Ist wirklich gut. Also ich bin ja überhaupt nicht so der Comic, nennt man, würde man das in dem Comic-Animation, ich weiß nicht, Typ. Aber ist schon, was sie da rausgeholt haben, schon beachtlich. Also, und du musst wirklich nichts über Dings wissen. Also,
ja, das wäre meine Frage gewesen, weil ich hab League of Legends nie gespielt.
Ich auch nur sehr, sehr, sehr wenig. Also auf einem Level, das jeder League of Legends Spieler sagen würde, erbärmlich. Aber ich hab's mal gespielt vor langer Zeit. Ich kenne aber den Lore überhaupt nicht. Der spielt ja auch, wenn du League of Legends spielst, keine Rolle.
Ja.
Ist unerheblich. Also natürlich ist es schön und gut, wenn man sich den reinpfeift. Man muss es aber nicht, um League of Legends zu spielen. Das ist ja kein Story-RPG oder so.
Nee, das ist genauso wie irgendwie, wenn du kompetitiv StarCraft oder so gespielt hast, dann ist die Geschichte der Singleplayer-Kampagne auch scheißegal.
Ja? Genau. Und ja. League of Legends ist für viele, die sagen, ich möchte damit jetzt anfangen, glaube ich, ein ziemlicher Brecher, weil das ist wirklich die saltieste Community der Welt, glaube ich. Also ich glaube, mehr salty, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, als League of Legends ist nicht möglich.
Das ist bei CSGO und so doch auch, oder?
Ja, CSGO ist auch mies. Aber es gibt auch Spiele, wo es echt besser ist. Aber League of Legends ist wirklich mies. Also die Leute sind richtig, richtig kacke im Umgang. Und es ist auch einfach easy to play, aber hard to master. So. Und,
ja.
Aber das Ding, was ich mir angeguckt habe, Arcane, das erzählt halt so eine Story von Rebellen, die gegen so eine Depression oder Unterdrückung agieren. Und das ist echt Einfach cool. Also gut erzählt, coole Figuren, optisch Weltklasse. Also selten was Besseres gesehen im Animationssektor, selbst von Pixar nicht. Sieht wirklich unglaublich gut aus. Und feines Ding. So, auf jeden Fall.
Werde ich, also schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste. Ich wollte dich zwei, also ich hätte dich jetzt gern zwei Sachen gefragt bei Serien gerade. Hast du ein Guilty Pleasure? Oder kennst du den Begriff, kennst du, oder?
Schon. Ich kenne den Begriff Guilty Pleasure, aber ich wüsste nicht, wie ich ihn jetzt in diesem Zusammenhang.
Sowas wie, guckst du das Dschungelcamp oder so? Also irgendwas, was eigentlich total, also Schund ist, wenn man, also nein, Schund muss es nicht unbedingt sein, aber etwas, für das du dich schämen solltest, es zu gucken, es aber trotzdem sehr gerne guckst.
Gute Frage. Wirklich gute Frage, ich denke gerade nach. Also ich fand ja jetzt diese Squid Game Challenge Sache, über die wir auch mal gesprochen
das
haben.
Das wäre sowas super. In die Richtung? Hast du da eigentlich zu Ende geguckt?
Ja, natürlich.
Also ist es
sofort, als es ist durch. Es endet nicht erwartbar, was mir überhaupt nicht gefallen hat, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, ist, das ist wirklich, wirklich keine, also zum besonders am Ende hin ist es wirklich pure Luck, würde man sagen.
Ah, okay. Ja.
Und das fand ich bei einem Spiel, das, ja, natürlich ist es schwer, das zu entscheiden, oder es ist schwer, irgendwie gute Spiele zu finden. Aber es nachher, also 4,56 Millionen mit so einer total, ich habe lustigerweise sogar das Endspiel per Spaß mit Ötze vorhergesagt. Also als ich zu ihm sagte, so, das Endspiel wird das und das sein, war es aber ein Witz.
Und das war's dann.
Es war's das. Und das Naheliegendste, was einem so einfallen würde, kannst du ja mal selber raten, aber ich würde es jetzt nicht bestätigen, ist ja auch doof für die Leute.
Ja.
Aber das hat mir nicht gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, verstehe ich.
Aber trotzdem, das Ding ist ja auch ein weltweiter Riesenerfolg, wie ich es auch prognostiziert hatte. Die zweite Staffel wird jetzt schon gedreht, ist schon echt gut. Also vom Unterhaltungsfaktor einer Spielshow, das würde bei mir unter Guilty Pleasure fallen. Dschungelcamp habe ich früher mal geguckt, gucke ich nicht mehr. Dieses Jahr, vielleicht gucke ich noch mal rein, weil Heinz Hönig ist dabei und ich will zumindest ungefähr 3 Minuten lang sehen, wie lange Heinz Hönig dabei ist.
Ich
schätze auf ungefähr 30 Sekunden.
Ich habe es nie gesehen, weil er hat mich auch nie fasziniert, also Dschungelcamp oder so. Also ich kenne Leute, die das gucken, wo ich sagen würde so, was, hätte ich nie erwartet? Und das ist ja auch so ein Massenphänomen, ne? Aber hat mich nie gereizt.
Was ist denn dein Guilty Pleasure?
Mein Guilty Pleasure ist Downton Abbey.
Das guckst du?
Ich liebe Downton Abbey, ja. Ich habe alle Staffeln gesehen, ich habe alle Kinofilme gesehen. Und ich habe gerade auf, ich weiß gar nicht, ich glaube, Wow.
Ich verwechsel
oder so
das, glaube ich, warte mal. Es gibt The Crown, ist die Geschichte jetzt vom aktuellen Königshaus, oder?
Ja,
mit Diana,
genau,
und
The
so.
Crown ist die Geschichte
Downton
des Königshauses.
Downton Abbey ist alt, oder ich...
Nee, Downton also Abbey so ist die, gar nicht, ich weiß gar nicht, von wann ist denn Downton Abbey?
Nein, nicht Downton Abbey ist alt, aber der Inhalt ist, geht's um die
während des Erster Weltkrieg. Also während des Ersten Weltkriegs, also, so um die Zeit rum. In England, in einem herrschaftlichen Haus. Das ist mein Guilty Pleasure und was ich, wie ich da gerade drauf komme.
Ja, aber erzähl doch mal was davon. Sag doch mal jetzt mal.
Im Grunde ist das so ein bisschen Lindenstraße in der gehobenen High Society um 1900 in England. Es geht um. Ja, so ein bisschen schon. Also es geht um eine Familie, die halt in diesem Herrschaftshaus Downton Abbey wohnt und halt deren Dienstboten mit allem drum und dran und halt es geht um die Geschichte dieser Familie. Mehr nicht. Also es ist wirklich so ein, ich kann es nicht mal beschreiben. Also ich finde die, also was will ich.
Aber es ist ja jetzt keine Trash-Serie, oder?
Nee, Trash nicht, aber ich glaube, viele Leute können damit nicht viel anfangen. Es ist ein Historiendrama, wenn man so möchte.
Ich stelle mir gerade vor, wie du da liegst. Ja. Du hast noch die Taschentücher vom Onanieren neben dir und dann drückst du dir so ein richtiges Tränchen aus, wenn Mr. Plottersmirth an der Tuberkulose stirbt und Mary wartet auf ihn am Fenster und sie schaut genau immer so raus und sagt, wann kommt Dr. Plottersmirth zurück? Und dann muss sie feststellen, dass die schon seit Wochen dass seit Wochen schon der Brief, der sie darüber informiert, dass Dr. Plottersworth der Tuberkulose erliegen ist, in einem kleinen Postamt in Surrey festhängt.
Sehr schön, wie du spontan dich in diese Zeit hineinversetzen kannst. Falls es Leute gibt, die Downton Abbey auch gerne gesehen haben, und das hat eine riesige Fangemeinde, nicht umsonst gab es da, ich glaube, 2 Kinofilme oder sind es mittlerweile 3? Ich weiß nicht mehr, wie viele ich gesehen habe.
Gibt es das denn
noch? 2. Nee, Downton Abbey ist durch. Downton Abbey wie viele Staffeln hatte denn Downton Abbey? 6 Staffeln.
Das ist nicht so
52
viel, ne?
Episoden, 6 Staffeln und ich glaube 2 Kinofilme.
Okay. Gibt es bekannte Darsteller?
Ja, aber ich weiß ja nicht, wie die heißen.
Wie, du weißt nicht, aber du hast
ich
doch
geguckt. Ich hab doch keine Ahnung, wie
es wird doch an Anfang jeder Folge werden doch die Namen der Hauptdarsteller eingeblendet.
Ja, aber was interessiert mich das?
Da guckst du dann nicht in die Augen zu.
Der interessiert mich halt nicht.
Jetzt geht doch nicht darum, dass die interessiert, aber es wird doch trotzdem eingeblendet, man sieht es doch.
Ja, aber das lese ich doch nicht, das behalte ich doch nicht. Das sind Namen von irgendwelchen Menschen, was interessiert
mich? Mein Vater sitzt in Kinofilmen und merkt sich den kompletten Abspann mit allen Charakteren. Allen.
So, warte. So, wir gehen diesen Satz mal zusammen durch und überlegen, an welcher Stelle du stocken solltest. Womit fängt der Satz an?
Mein Vater sitzt im Kino.
Stopp. Die ersten beiden Worte?
Mein Vater.
Ja, und mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Du kleine Missgeburt, was soll das denn heißen? Was ist das denn? Wurde gerade mein grandioser Vater gedisst?
Nein, dein Vater ist großartig, aber dein Vater ist nicht normal.
Nee, das stimmt allerdings. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wirklich, das ist kein Witz. Mein Vater sitzt in Kinofilmen bis zum Ende, immer. Und das ist ja nicht mehr wie, keine Ahnung, bei einer Flug übers Kuckucksnest mit 200 Mitarbeitern. Hast du mal geguckt, wie viele Leute an Iron Man 3 mitgearbeitet haben?
Lass mich
raten. Mehr Leute, als in Indien wohnen.
Dein Vater war der herausgefunden hat, dass die Marvel-Filme Post-Credit-Scenes haben, oder?
Ja, genau. Er war der noch am Ende da saß, wenn die dann nochmal alle im Diner sitzen und über den Untergang von Kratos oder Thanos reden. Thanos. Also, er sitzt da, er guckt sich jetzt komplett bis zum Ende an. Er merkt sich alle wichtigen Gewerke, Oberbeleuchter, Unterbeleuchter, was weiß ich, Lampleuchter, Regisseur, Regisseurassistenz. Dann setzt er sich zu Hause hin, malt das Plakat des Films nach. Das ist kein Scherz. Er malt das Plakat des Films nach, schreibt dann alle einzelnen Gewerke auf und vergibt Noten. Plus Namen. Und dann kann er immer vergleichen. Hatte der Kameramann jetzt beim letzten Mal eine 2 oder was, eine 1? Wie hat es ihm so gefallen? Okay, das ist wirklich komplett irre. Ne? Das musst du dir mal vorstellen, wie bescheuert das ist. Und als Kind, gehst du in so Filme wie Holger Nilsson und die Wildgänse oder das große Flietewatüt. Und selbst da hat er mitgeschrieben. Verstehst du? Also das ist. Aber du musst dir mal den Erinnerungsvermögen dieses Mannes vorstellen. Und der hat meinen Geburtstag schon 2-mal vergessen. Das ist das Erstaunlichste daran.
Vielleicht ist es auch Vorsatz.
Du kleines Arschloch.
Für Leute, denen Downton Abbey gefallen hat, bin die Tage. Ja,
schöner Downton Abbey-Übergang.
Ich bin die Tage über eine andere Serie gestolpert. The Gilded Age, auch so ein Historiendrama, spielt 1880 in New York. In der feinen Gesellschaft. So,
The Gilded Age.
The Gilded Age, ja. Habe ich jetzt die ersten 3 Folgen von gesehen, gefällt mir, ist so ein bisschen Ersatz für Downton Abbey, ist sehr schön.
Oh, wie süß du bist, dass du das passt so gar nicht zu dir, weißt du, das ist wirklich geil, weiß. Das ist echt so, als würde jetzt rauskommen, dass du leidenschaftlich gerne, keine Ahnung, Rosamunde Pilcher guckst oder das Traumschiff oder so, das ist so, ich kenne dich jetzt schon so viele Jahre und ich hätte alles getippt, aber ein englisches Historiendrama, Reinhard Remford, dass du da sitzt und sagst, oh nein, Mrs. Pottersmith, das ist so absurd. Das ist so gar nicht du.
Da siehst du mal, ne? Tiefgründig. Ich gucke.
Tiefgründig wie ein Scheißhausbrunnen, der Remford.
Die andere Sache, die ich gerade erwähnt hatte, wir waren ja gerade bei kompetitiven Computerspielen, also League of Legends und sowas. Was ist das absurdeste Spiel, das du kennst, das kompetitiv mit Preisgeldern gespielt wird?
Boah, das ist wirklich eine schwere Frage, muss ich zugeben.
E-Sport. Du wirst höchstwahrscheinlich eh nicht drauf kommen, weil es eigentlich kein Spiel ist. Aber Ich war selber überrascht, dass man das kompetitiv, also dass es dort kompetitive Wettbewerbe gibt.
Call, Siedler oder keine Ahnung.
Excel.
Was?
Excel, es gibt eine kompetitive Excel-Liga.
Es gibt eine kompetitive
es gibt Leute,
Mami, ich will gar nicht ficken. Also wirklich, nie. Niemals. Einfach also gar nicht.
Excel wird als E-Sport betrieben. Das Finale, also ich habe hier noch einen Artikel von 2001. Das Finale 2001 haben 200.000 Menschen im Livestream gesehen.
Nein, ich kann gerade nicht ganz folgen. Also was,
es gab
10.000 genau
Euro Preisgeld.
Ja, aber was, ja, also es gab ja auch mal diesen einen Typen, der, was war das nochmal, der Scrabble gespielt hat auf Französisch, ohne Französisch zu können.
Ah, ja, das habe ich auch mal gesehen.
Hast du das gesehen? Ja, der das komplette französische Lexikon auswendig gelernt hat, ohne ein Wort Französisch zu sprechen und trotzdem gewonnen hat.
Ja.
Also das ist wirklich,
weil
das
er einfach die Worte, die halt am häufigsten vorkommen und so, ne?
Unglaublich. Also muss ich mir mal vorstellen, er hat einfach gewonnen, obwohl er die Sprache nicht kann. Ja, aber jetzt nochmal ganz kurz für die Zurechnungsfähigen unter uns. Wie spielt man denn Excel?
Es gibt, soweit ich das verstanden habe, gibt es also es gibt ein Zeitlimit und dann gibt es Aufgaben, die erledigt werden müssen in der Zeit.
Also Tabellenkalkulation ist
genau,
das ja. Also
genau. Dass irgendwie das irgendwas dargestellt werden muss, dass irgendwas ausgerechnet werden muss mit einem vorhandenen Datensatz, irgendwie Datensätze importiert werden, grafisch dargestellt werden muss, irgendeine Scheiße und so. Und das halt in einer möglichst schnellen Zeit kompetitiv. Preisgeld dieses Jahr, Microsoft Excel World Championship 2023, $25.000.
Wow, okay, Reini, vielleicht sollten wir uns nochmal in Excel reinknien. Ich bin ja in SPSS bewandert, weil ich das aufgrund meines Psychologiestudiums mir antun musste, was auch ganz schrecklich ist. Das Excel der Psychologen. Ich kann dir absolut nicht sagen, was der Unterschied ist. SPSS, das ist eine
ach so, eine Statistiksoftware, scheiße, ne?
Statistiksoftware für Psychologen, ja. Ganz schrecklich. Ganz schrecklich.
Ich glaube, nicht nur für Psychologen, sondern eigentlich für alles Mögliche, oder? Also ich erinnere mich daran, dass mein Bruder so eine Scheiße, glaube ich, auch mal in Geografie musste der sich, glaube ich, auch damit rumschlagen. SPSS.
Ganz, ganz, ganz fürchterliche Rotze. Aber und dann haben sich 200.000 Leute andere dabei angeschaut, wie sie.
Ja, vor zwei Jahren, ne? Also dieses Jahr waren es wahrscheinlich sogar noch mehr.
Wow, das ist.
Es gilt als E-Sport mittlerweile.
Krass. Okay, ich bin ehrlich, das habe ich nicht geschätzt. Das hatte ich nicht erwartet.
Ich auch nicht. Ich habe darüber letztens einen Beitrag gesehen durch Zufall und weil wir gerade bei E-Sport waren, dachte ich, ich erwähne es mal kurz. Absurdes Wissen für 500, bitte.
Irgendwas wollte ich dir erzählen, das ich jetzt aber wiederum vergessen habe. Aber es wird mir wieder einfallen. Leider nach dieser Folge, Reini. Ich würde mir gerne, willst du den neuen Wonka-Film angucken?
Den würde ich mir sehr, sehr gerne angucken, weil Charlie und die Schokoladenfabrik ist ein wundervoller Film, finde ich. Ich habe ein bisschen die Sorge,
ja,
dass
das
die Figur...
Das hat ja miteinander jetzt erstmal nichts zu tun.
Ja, also die Figur Willy Wonka kommt da drin ja auch vor. Ne? Und die finde ich in Charlie und die Schokoladenfabrik wunderbar gespielt. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass der in diesem Film Wonka, dass zumindest die Vorstellung
dass
der Figur,
ein Wanker
die ich habe,
ist.
Nee, dass ich die, dass mir das die Figur kaputt macht.
Das ja, also
gibt's eigentlich,
es gibt
eigentlich
ja
ein Porno,
zwei
Willy Wanker oder so?
Willy Wanker gibt's auf je. Also es würde mich doch sehr wundern, wenn das nicht vorgedrungen ist. Aber es liegt sehr nahe irgendwie. Ich für meinen Teil, es gibt ja zwei ikonografische Darstellungen dieser Figur. Einmal aus den 70er Jahren mit Gene Wilder als Willy Wonka. In Deutschland relativ unbekannt, in Amerika sowas wie Nationalheiligtum. Also der ursprüngliche Charlie und die Schokoladenfabrik-Film. Und dann aus unserer Generation wiederum, nun mal der, den wir kennen mit Johnny Depp als, nennen wir es mal, Mischung aus Mireille Mathieu und Michael Jackson. Ich weiß nicht genau, wie man das, also ist ja auf jeden Fall eine sehr seltsame Rolle. Die aber, also ich glaube auch eine relativ ungewöhnliche Porträtierung von Willy Wonka. Ich glaube, so wird er in den Büchern von Roald Dahl gar nicht beschrieben. Es heißt übrigens nicht Ronald Dahl, es heißt Roald Dahl. Ich habe keine Ahnung warum. Der übrigens auch ein paar ziemlich antisemitische Klamotten rausgehauen hat, deswegen eine Zeit lang, ja, war gut, ne?
Das ist eh, also wenn man sich mal anguckt, also Antisemitismus ist ja leider etwas, das sich schon lange, lange durch die Geschichte zieht und bei, ich glaube, vielen, vielen Kunstschaffenden und Ähnlichen aus alten Zeiten hat man gerne mal vergessen, dass auch das dort stattgefunden hat. Oder nicht nur Kunstschaffende, sondern generell Personen der Geschichte.
Ja, ein bisschen, ein kleines bisschen Antisemitismus kann
war
man ja mal.
War Gandhi nicht auch Antisemit?
Ja, aber der ist ja viel marschiert und hat wenig Reis gegessen. Jedenfalls war war bei Willy Wonka und der neuen Darstellung, da krankt es für mich an exakt einem Faktor, nämlich an Timothée Chalamet, den ich absolut unerträglich finde und hasse. Ich finde, das ist einer der schlechtesten, hochbewertesten neuen Schauspieler, die es gibt. Ich kann ihn nicht ertragen.
Wie heißt der?
Der kann Timothée Chalamet oder Chalamet vielleicht oder Chalamet. Ich weiß.
Chalamet, okay, ja.
Ist die Hauptfigur. Das ist Willy Wonka, du Arschgesicht.
Ja. Ich habe nur einen Trailer gesehen von dem Film. Ich habe keine Ahnung, also ich kenne diesen Schauspieler nicht.
Es ist, also.
Was hat er denn sonst so gespielt?
Ja, er hat einiges. Also zum Beispiel hat er in Dune den Paul Atreides gespielt. Für mich die einzige Sache an Dune, die nicht funktioniert, weil der aussieht wie so ein 12-jähriger Lauch ohne Bartwuchs.
Also den Hauptcharakter oder was, also den Jungen
ja,
oder was?
Paul Atreides, genau, ja. Ja.
Ah, ich finde, der war aber ganz gut, fand ich.
Ja, er wird im Original von Kai McLachlan gespielt, also einem gut aussehenden Schotten. Und in Dings wird er halt von diesem Lauch gespielt. Dann spielt er bei Don't Look Up mit DiCaprio, spielt er den Assi-Freund von, also so eine Art Jesse Pinkman, der sich in Jennifer Lawrence verliebt und dann mit ihr am Ende noch so eine Affäre anfängt, kurz bevor die Welt untergeht. Auch die einzig schwache Figur, schwach gespielt. Man nimmt ihm das überhaupt nicht ab mit seinen hohen Wangenknochen, dass er jetzt so ein, also er sieht aus wie so ein Aristokrat aus dem 17. Jahrhundert, soll aber ein Assi spielen. Hätten sie jeden besetzen können. Passt überhaupt nicht, der
Typ. Aber ich finde diese Aristokratenrolle, genau deshalb passt der bei Dune so gut. Weil er spielt halt den Sohn eines Aristokratenhauses.
Ja, der halt aber ich nehme die Kampfszenen nicht ab. Ja, aber er ist ja kein Lappen. Er ist ja nachher, reitet er auf Würmern, Digga.
Ja, später.
Also er ist ja schon ein krasser Typ. Ja, aber nee. Bei gar keiner Rolle, in der ich den je gesehen habe, finde ich den gut. Der wird immer und immer wieder besetzt, bei jeder Gelegenheit und ich mag ihn nicht. Aber da kann er ja nichts für und ich vermute, es ist mir nicht bewusst, aber ich vermute, es ist Timothée Chalamet auch einfach scheißegal, was ich für ihn denke.
Höchstwahrscheinlich.
Vielleicht beschäftigt es ihn aber. Wir wissen es nicht,
Rainer. Wie heißt denn der Film? Heißt der Willy Wonka oder?
Er heißt Wonka.
Einfach nur Wonka?
Wonka. Wahrscheinlich durften sie ihn nicht Willy Wonka nennen. Die Figur des Charlie kommt auch nur am Rand vor.
Ah. Prequel zu der Geschichte. Okay. Ich hab tatsächlich nur so einen Trailer irgendwie gesehen und da, ich weiß nicht, ob mir die Geschichte gefällt, das sind irgendwie so Magie und er will Süßigkeiten neu erfinden und so. Also für mich ist Willy Wonka einfach nur ein verrückter Fabrikbesitzer, der kleine Oompa Loompas versklavt und Süßigkeiten herstellt.
Ja, das würde ich so auch zusammenfassen, aber im anderen Teil oder im Dingsteil, da ist es ja dieses Trauma durch den Zahnarztvater, das ihn dahin treibt. Da war mir eigentlich auch zu viel Erklärung dabei. Weißt du, ich muss diese Figur des Willy Wonka nicht inhaltlich erklärt kriegen. Der Film gefiel mir aber trotzdem gut. Besonders, weil die Kinder, die darin vorkommen, verkörpern ja, hat irgendwann einer rausgefunden, der klüger ist als ich, sowas wie die 7 Todsünden. Oder zumindest 4 davon.
Ah, stimmt. Das ist mir nie aufgefallen.
Gier, Wut, Eifersucht, Eitelkeit. Und so ist alles Eitelkeit, genau. Und das ist ganz cool gemacht eigentlich so. Merkt man auf den ersten Blick nicht, also wenn man nicht irgendwelche Zusatzinfos liest, so wie ich das tue, weil ich offensichtlich nichts zu tun habe.
Den Film hier, Charlie und die Schokoladenfabrik, finde ich, ist eigentlich ein wunderschöner so Kinder-Weihnachtsfilm, den man sich gut geben kann.
Ja, wenn man kein Kind ist, schon. Weil der Film, ja, weil der ist hart dark, ne, also.
Findest du?
Die Kinder werden reihenweise entsorgt in diesem Film.
Ist doch richtig.
Die anderen. Das, gut, Rainer, das dann, ist schön, dass du uns...
Dann weiß das Kind direkt, wo es lang geht.
Dann weiß das Kind direkt,
außerdem sterben die? Lang...
Naja, nein, natürlich sterben die nicht. Der eine wird geschrumpft, der ja. andere wird... Ja, aber das ist trotzdem, innerhalb dieses Kosmos ist es irgendwie alles etwas seltsam. Für Kinder, also ich glaube, dass es für Kinder gruselig ist. Trotzdem ist es ist ein toller Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Also ich mag fast alles von Tim Burton, außer natürlich Planet der Affen, der absolut unerträglich ist.
Echt? Planet der Affen findest du unerträglich?
Ist das ernst gemeint? Also der gilt ja gemeinhin als absolute Katastrophe.
Warte mal, welchen hat denn gemacht? Die Neuverfilmung mit, quasi. Ah,
okay. Ja, nein. Er hat die Neuverfilmung mit Mark Wahlberg gemacht. Nicht die Planet der Affen-Teile, die wir jetzt in den letzten Jahren bekommen haben, sondern er hat 2003, 2004 herum eine absolut schreckliche Neuverfilmung gemacht, die bis heute als wirklich großes Missverständnis angesehen wird, weil so unterstellt wird, dass Tim Burton einfach das Urmaterial nicht verstanden hat. Da kommen dann so Szenen vor, wie Paul Giamatti, auch sehr bekannter Darsteller, versucht als Orang-Utan, relativ behilfsmäßig als Orang-Utan verkleidet, Helena Bonham Carter zu begatten. Und es ist wirklich das Einzige, was Tim Burton aus diesem Film mitgenommen hat, war Helena Bonham Carter, mit der er dann 10 Jahre verheiratet war. Hat aber auch nicht gehalten, leider. Die spielt ja, immer wenn man eine kaputte Engländerin sucht, steht die ja schon hinterm Zaun, weißt du, und wartet so. Ja,
aber das macht sie gut.
Wir brauchen irgendeine schwindsüchtige, seltsame, kaputte Engländerin. Hätten wir hier noch eine. Das ist unglaublich. Die spielt wirklich im positiven Sinne immer die gleiche Rolle. Egal wo, Sherlock Holmes, egal wo, sie spielt immer und immer und immer wieder die gleiche Rolle. Ich weiß nicht, was die arme Helena Bonham Carter verbrochen hat. Seit Marla Singer 1999, wo sie ja den Love Interest des namenlosen Erzählers spielt, spielt sie einfach immer die gleiche Rolle.
Ja, aber die durchgeknallte Hexe spielt sie aber immer ziemlich gut.
Ja, oder? Ja, aber es ist schon, also wenn ich sie wäre, würde ich, wenn man mir eine durchgeknallte Hexe anbietet, einfach sagen, oh, das habe ich jetzt 714 Mal, vielleicht spiele ich jetzt mal was anderes.
Ja, aber wenn sie dir dazu noch so einen Scheck rüberschieben.
Ja, das ist wahrscheinlich. Obwohl ich glaube, dass das der Timmy da auch ganz schön abgedrückt hat. Der ist jetzt mit irgendeinem heißen Geschoss zusammen. Mit wem ist nochmal Tim Burton? Monica Bellucci.
Warum,
Tim Burton
warum
ist, glaube
weißt
ich, Monica,
du das und warum interessiert dich
ist
das?
Ist mir gerade ja, weil ich letztens, warte mal, Monica, ist es wirklich Monica Bellucci? Wahnsinn. Tim Burton, Monica Bellucci wird ja zumindest in ihren ersten 25 Jahren, als sie noch 12 Jahre mit Vincent Cassel verheiratet war, einem der größten Darsteller des englischen Kinos, französischen Kinos, der aber aussieht wie eine Ratte aus meiner Sicht, wird ja als wirklich allerheißester Export der Franzosen angesehen. Mittlerweile ist sie ein bisschen älter geworden, aber sie ist immer noch ein Leckerchen. Und ja, Tim Burton, dieser gelbzähnige, etwas wirre Mann mit dem komischen Haarschnitt, hat sich nochmal eine stabile Packung Arsch abgekriegt. Ich bin gut in so, wie nennt man das? In so
Trash-Wissen?
Trash-Wissen, ja. Also wer war mit wem verheiratet? Sag mal irgendwem. Irgendeine bekannte Person. Irgendwen. Googles von mir aus. Mir egal, irgendwen.
Albert Einstein.
Eine bekannte Person. Der
eine
Zeit,
bekannte Person. Niemand. Niemand kennt Einstein.
Nein, ich weiß, dass Einstein verheiratet war und seine Frau beschissen hat und die sich, glaube ich, sogar während seiner Lebenszeit noch haben scheiden lassen, was sehr ungewöhnlich war zu der Zeit. Ich muss aber zugeben, dass ich weiß, dass er, glaube ich, mit einer polnischstämmigen Frau mal verheiratet war und danach mit jemand anderem. Das weiß ich. Oder osteuropäisch, irgendwas so, kroatisch, serbisch oder so. Aber danach, keine Ahnung. Ich meinte jetzt jemanden aus dem heutigen Zeitgeschehen, Brad Pitt, George Clooney etc., sowas.
Also irgend so ein Schauspieler oder sowas?
Ja.
Dafür müsste ich Schauspieler kennen.
Irgendeinen.
Ich kenne keine. Mich interessieren Schauspieler einen Dreck.
Ja, aber du
also
wirst doch
null.
Willst du mich verarschen? Irgendeinen davon wirst du doch kennen. Irgendeinen
Sylvester Stallone.
Canalis heißt die Ehefrau.
Du könntest mir jetzt alles erzählen.
Warte, stimmt doch nicht. Das? Sie heißt Jennifer Flavin. Warte mal, wer war mit wem ist Canalis?
Jennifer Flavin.
Ja. Und davor war er mit Brigitte Nielsen verheiratet.
Und davor?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Sascha Chuck.
Sagt mir jetzt nichts.
Wer auch immer das ist.
Ich kann nicht alle über ja, aber Jennifer nein, Flavin, nein, die waren jetzt schon in der Scheidung, haben sich dann aber wieder zusammengefunden.
Sag mal, liest du irgendwie, wenn du auf Tour bist, immer die Bunte oder so? Oder
ich lese leidenschaftlich gerne allen möglichen Scheiß.
Da sind wir wieder beim Guilty Pleasure, ne?
Genau,
die
ja.
Die Bunte, also, die
ja,
Freizeit.
Ich weiß nicht, warum ich sowas mir merken kann, aber ich habe da irgendwie eine Schwäche für. Oder ich kann mir einfach gut Schwachsinn merken, den keiner braucht. Eine große Qualität rein. Hast deswegen
überlegt,
kann ich Alliteration am Arsch bereichern. Danke. Das hatte ich schon mal überlegt, ja. Ich war zum Beispiel gerade, während wir sprechen, bei Blamieren oder Kassieren und bin bedauerlicherweise rausgeflogen an einer echt? Stelle. Nämlich gegen den, also ich habe Kiwi besiegt.
War das live?
Andrea Kiewel? Nein, natürlich nicht, sonst wäre ich ja nicht hier. Und dann war ich...
Wann wird's denn ausgestrahlt? Darfst du darüber überhaupt reden?
Bist du dumm? Ich habe doch gerade gesagt, während wir gerade reden, wurde es ausgestrahlt.
Ach so, während wir reden. Ah, okay.
Ja. Und genau, das habe ich, wurde also heute am heutigen Donnerstag ausgestrahlt. Und wo war ich denn jetzt? Genau.
Du wolltest sagen,
und ich habe glücklicherweise gegen den Normalo. Den Normalo ist auch so ein abwertender Begriff für Menschen, die einfach einen ordentlichen Job haben. Ich habe gegen den Normalo verloren, ja.
Bei welcher Frage oder bei welchen oder so über die Distanz?
Ich glaube, er war extrem schnell.
Ja.
Und er wusste den Originalnamen des Papstes. Ich hatte es vermutet, habe mich aber nicht getraut. Ich habe zweimal zu früh gedrückt, weil die Fragen beim Blamieren oder Kassieren sind ja so gestellt, die nächste EM und dann so Deutschland und dann so findet ja in Deutschland statt, aber ja. Wie heißt der Ausland? Und dann so, fickt euch doch, ne? Und deshalb bin ich halt zweimal drauf reingefallen, dann hatte ich nur noch eine Chance und dann kam der jetzige Papst und da war er 0,01 Sekunden.
Okay.
Ich kann den Namen ehrlich gesagt, sag ihn mir kurz, ich weiß es jetzt
nicht mehr. Ich versuch's gerade zu googeln.
José oder sowas.
Berugilio. Francisco, Mario Francisco.
Mario Francisco Berugilio, ne? Genau.
Ja.
Nee, genau. Er war ja auch, bevor er vom lieben Gott ersonnen wurde, für ihn sprechen zu dürfen, war er ja mal ein normaler Mensch. Er scheißt da du Karten und kann mit Jesus Karten spielen oder was immer er auch macht. Man weiß es nicht.
Das ist ja auch so ein Job, ne, wo man sich auch denkt, so,
was macht der den ganzen Tag?
Ja, und vor allem.
Läuft so rum, so, Jesus, nee, du warst echt okay.
Ich frage mich auch, wie wird man Papst? Also entscheidet man sich irgendwann so, ich mache jetzt Karriere in der Kirche? Oder ist das so wie beim Promovieren? Wenn man sich keine Gedanken macht, was man eigentlich später mal machen will, wird man immer weiter befördert, oder?
Aber du weißt doch, das wird doch in einem Konzil beschlossen, dann geht doch der weiße Rauch hoch. Mein Uropa hat sich damals sogar einen Farbfernseher gekauft, um den weißen Rauch
zu sehen, ob der Rauch schwarz oder weiß ist.
Ja, ja,
die Intelligenz
genau.
Ist in eurer Familie nicht so breit gefächert, ne?
Ach, fick dich doch selber. Jedenfalls wird das ja in einem Konzil, wird ja dann ausgeknobelt. Ich vermute, dass da wird wahrscheinlich
ein Messer in den Mund gelegt. Es ist kein Konzil, es ist das Konklave.
Konklave, genau. Das klingt immer so.
Das Vatikanische Konzil ist was anderes.
Das fünfte Element, wo diese, das ist mir auch scheißegal, was die da machen. Jedenfalls, es klingt immer so ein bisschen, Konklave klingt so, als wären das so diese goldenen Monster mit dem Schlüsselfinger, die bei dem fünften Element am Anfang
stimmt,
so da eingestellt sind. Guck mal, da kommen wieder die Konklave um die Ecke. Ja. Wollen die den Papst beschließen? Alles sehr albern, braucht keiner. Bei fünfte Element auch schon viele tot, wissen viele nicht. Zum Beispiel der Bürgermeister der Welt ist schon tot, der ist kurz nach The Dark Knight gestorben. Der Mann, der eingefroren wird in Bruce Willis Kühlschrank, ist gestorben. Bruce Willis selbst ist ja im weitesten Sinne auch nicht mehr so richtig dabei, leider, der arme Kerl.
Ja, das stimmt.
Sehr schade. Irgendwie krass, wenn man so Bilder von dem sieht und denkt so, das ist Bruce, Alter. Gegen den kann auch kein Gehirnproblem was anhaben. Erst recht, weil in vielen Filmen das auch gar nicht so notwendig war, aber.
Der ist dann aber auch tatsächlich leise, also relativ leise aus der Öffentlichkeit verschwunden, ne?
Geht so, die Familie postet halt ständig Bilder, wo er dann so irgendwie, und auch Videos, wo sie für ihn singen, und man sieht, dass er nicht so richtig weiß, was gerade vor sich geht, weil er hat ja diese Sprachaphasie, glaube ich, heißt es, und dann hat er plus dazu auch noch eine starke Demenz. Also er erkennt wohl noch die Nächsten um ihn herum, was wirklich bitter ist, muss man sagen, wo man, glaube ich, die Menschheit dem armen Mann sehr viel Unrecht getan hat, ist, dass Bruce Willis ja, unglaublichen Schund gedreht hat die letzten 10 Jahre. Also wirklich der letzte gute Film, der mir einfällt, war mit Mos Def, ist der 96 Blocks oder so, oder 95 Blocks, ist so, muss jetzt 15 Jahre, 10 Jahre her sein. Seitdem hat Bruce Willis einen, ja, dann hat er noch in Dings mitgespielt, hier in dem Glass, also in dem Nachfolger von, Unbreakable, der aber auch sehr schwach war, aber zumindest nochmal eine große, große Hollywood-Rolle. Aber er hat wirklich wenig, gute Filme gemacht. Und dann kam irgendwann raus, dass er bei den letzten Filmen, die er gedreht hat, ein Mann, also einen Knopf im Ohr hatte, wo man ihm Wort für Wort vorgesprochen hat, was er jetzt sagen muss. Weil er gar nicht mehr in der Lage war, sich die Texte auch nur annähernd zu merken, geschweige denn zu begreifen, in was für eine Art Film er da gerade stattfindet.
Ja,
das hat er wohl heraus aus dem, was mich irritiert hat, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass Bruce Willis doch seine Schäfchen im Trockenen haben muss. Also der muss ja doch genug kommt verdient halt, haben, oder?
Ja, eigentlich denkt man sowas immer, ne? Aber nur weil jemand sehr berühmt ist, sehr viele Filme gemacht hat und so weiter, heißt das nicht, dass der für immer ausgesorgt hat, ne? Also entweder wurde er früher für die ersten Filme beschissen bezahlt und für die, wo er später gut bezahlt wurde, vielleicht kann er einfach nicht mit Geld umgehen, ne? Oder
ja, aber
vielleicht
Alter, Bruce Willis hat, also ich kann dir aus der Hand 10 Filme von Bruce Willis aufzählen, die über 200 Millionen Dollar gemacht haben, für die er also 15 bis 20 Millionen Dollar Gage bekommen hat. Aber klar, auch das Geld kann man durchbringen. Ja. Ne? Hier, Planet Hollywood war ja auch Miteigner, das hat sicherlich eine Menge Kohle gekostet. Das hat ja nie funktioniert.
Du hast übrigens recht, bei den Filmen sieht man das sehr, sehr gut, dass er am Ende wirklich nichts Gutes mehr bei rumkam. Wenn du dir die Filmografieliste auf Wikipedia von Bruce Willis anguckst, hast du zu jedem Film eine eigene Seite. Ne, zumindest in der ersten Spalte und in der zweiten dann auch noch. Und so also es hörte auf tatsächlich so, bei Glass wurde es schon dünner, aber danach kam irgendwie noch Motherless Brooklyn, in The Orwell hat er mitgespielt, Cosmic Sin. Und danach kommen halt irgendwie 20 Filme, die nicht mal mehr einen Wikipedia-Eintrag haben.
Ja, die wirklich so irgendwo in Kroatien billig gedrehte Sci-Fi-Filme und so, wo du so denkst, da hat man sich wirklich immer gefragt, warum macht denn Bruce Willis das? Also so nötig haben kann er es nicht. Es erschließt mir, vielleicht gibt es wirklich finanzielle Probleme. Vielleicht wollte er auch einfach so lange arbeiten, wie es nur irgendwie ging. Und bei den großen Hollywood-Produktionen wäre es aufgefallen. Aber die News, dass er unter einer schweren Demenz leidet, kam ja, glaube ich, für die Weltöffentlichkeit sehr überraschend.
Ja, ja, also ich glaube auch. Also ich glaube, das kam für viele sehr überraschend. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein klassischer Fall von einfach noch gebraucht werden wollen oder da sein wollen, was tun wollen und so lange irgendwie aktiv sein, wie es nur irgendwie möglich ist. Was ich verstehen kann. Also was ich gerade bei so einer Krankheit, ich meine, es gibt, glaube ich, kaum was Schlimmeres, als selber zu merken, dass dein Verstand stirbt. Also das selber mitzubekommen noch.
Ich stelle mir das auch krass vor, wenn du dich auflöst. Also, das würde ich auch nicht wollen. Also, da würde ich, glaube ich, organische Probleme vorziehen als mentale, weil dieses, besonders bei einer Demenz, ich habe das ja auch mitbekommen bei Menschen, dieser Moment, an dem du es noch wahrnimmst, ne, und dich ungerecht behandelt wirst, der Film The Phase von Anthony Hopkins, der vor 2 Jahren letztes Jahr den Oscar dafür, den Hauptdarsteller-Oscar bekommen hat, der behandelt ja eine Alzheimer-Demenz eines ehemaligen Professors.
Ja.
Und der Film ist super gemacht, weil das eigentlich ein Theaterstück ist, ein Mann-Theaterstück oder ganz kleines Ensemble. Und man merkt erst beim zweiten Mal anschauen, dass sich zum Beispiel ständig die Bilder im Hintergrund ändern, weil das ja aus seiner Perspektive erzählt wird und die Wohnung sich ständig verändert, weil er gar keinen Überblick mehr hat, wo er jetzt gerade ist. Und dann auf einmal kommt so ein Schwiegersohn rein und dann ist aber ein anderer Darsteller. Und das haben die echt gut gemacht. So
wie heißt der?
The Father, der Vater. Sehr empfehlenswerter Film, sehr berührend, sehr düster.
Ich wollte immer mal das Buch von Rudi Assauer lesen, wie ausgewechselt.
Ja,
der ist ja auch, also der hat ja zusammen mit Patrick Strasser, hieß er, glaube ich, also mit einem Autor zusammen quasi dieses Buch geschrieben, während er schon erkrankt war und genau diesen Prozess mit begleitet hat.
Bei so jemandem wie Assauer natürlich auch eine dahingehend tragische Geschichte, so ein Alpha-Männchen, weißt du, der komplett pflegebedürftig war.
Ja, ist krass. Also ich habe das live miterlebt, weil mein Vater ist zwar an Krebs gestorben, aber der Krebs hat sich so lange hingezogen, dass mein Vater am Ende tatsächlich auch dement geworden ist. Also mein Vater hat sich am Ende nicht mehr, also er hat vieles vergessen. Das ging so weit, dass mein Vater vergessen hat, dass er Raucher ist. Also, und das, mein Vater war ein richtig krasser Kettenraucher. Aber er hat es einfach vergessen. Ja, also.
Aber da muss doch der Suchtdruck dann trotzdem da sein.
Ja klar, oder? Natürlich. Natürlich. Also natürlich hast du Entzugserscheinungen, aber die sind bei Nikotin.
Du
ja
weißt nicht warum, ne?
Ja, und die sind bei Nikotin auch nicht lang. Ne? Also du, das ist nicht wie Heroin, wo du irgendwie 3 Wochen Entzug hast, sondern das ist 1-2 Tage und dann ist das vorbei. Ne? Und der Entzug ist dann auch irgendwie Kopfschmerzen und irgendwie nervös sein oder so. Und mein Vater war zu der Zeit schon so krank, dass das halt keinen großen Unterschied mehr gemacht hat. Ne? Aber ich habe das bei meinem Vater quasi miterlebt, wie immer, wenn ich meine Eltern besucht habe, also ich habe irgendwann mal gesagt, so jedes Mal, wenn ich da war, war beim nächsten Besuch ein bisschen weniger von meinem Vater noch da.
Das ist ja bei Krebserkrankungen jetzt fernab des Mentalen leider sowieso so, ja. Dass man das Gefühl hat, dass die Leute sich wie eine Brausetablette auflösen.
Ja.
Ach, Reini, wollen wir unsere Zuhörer schön, noch mit einem schönen Thema, das man kann ja sagen,
schönes noch zum
Laune,
Ende.
Reini hat wieder zugeschlagen. Ja, dann
Ending on a high note.
Vergesst uns nicht, ne? Was soll ich jetzt dazu sagen, Reini?
Ja,
also, wenn ihr Lust habt, kommt doch bei unserer Live-Show vorbei, weil Reini dann bestimmt auch noch mal ein bisschen aus der Familienkrankengeschichte was erzählen wird. Und wir sind in Berlin und in Frankfurt. Ich bin, Reini, man darf es erwähnen, auch auf Live-Tournee. Ja. Letzte Woche sind die 9 Termine in Verkauf gegangen für den Herbst 2024. Viele, die rumgeheult haben, werden jetzt das Maul gestopft bekommen, weil ich komme nach München. Ich komme nach Stuttgart, ich komme eigentlich überall hin, also wirklich überall. Also wenn ihr sagt, ich wohne an der letzten Milchkanne und meine Oma ist 700 Meter weit weg und ist das nächste Haus, da komme ich auch hin.
Das ist ja bei deiner Show wie mit dem Fitnessstudio, ne? Also mehr als 200 Meter will ich mich nicht bewegen.
Das verstehe ich, Reini. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch irgendwann in deinem Vorgarten auftreten oder in deinem Büro.
Nee, ich habe gesehen, du bist am 17.01. in der Lichtburg in Essen. Da werde ich
hingehen. Ausverkauft.
Ja, ich natürlich. Weiß, da werde ich trotzdem hingehen, ich werde mich reinschleichen.
Du darfst, du kleiner, dicker Kater, darfst sogar in die erste Reihe. Und ich lass dich auch mal aufstehen. Vielleicht kommst du auch einfach mal auf die Bühne und grüßt die Leute und zeigst deine beiden Pobacken.
Ja, genau.
Ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund, wir küssen eure Äuglein. Habt schöne Vorweihnachtszeit und kauft Karten für meine Show. Karten, 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 immer her damit.
Der Mann braucht Reiner, Geld. Geht zu diesen Shows. Er ist verzweifelt.
Bei mir sieht's düster aus. Es ist wirklich, es geht bergab. Passt auf euch auf, Küsschen auf Schnüsschen. Tschüss.
Gelacht, aber unter meinem Niveau.